Unser Thema ist: Kann man Wissenschaft und Glaube verbinden? Lieber Detlef, ich habe noch eine Frage, bevor du deine Predigt hältst. Ich finde das Thema recht schwierig. Ich habe schon genügend Menschen getroffen, die sich nicht mit Gott befassen mögen, weil sie sagen, dass wir sie dafür zu wissenschaftlich denken.
Okay, erstmal ist das eine Entscheidung. Deine Frage zeigt, es gibt Menschen, die entscheiden sich. Warum entscheiden sie sich vielleicht so? Weil ihnen noch nie jemand eine Alternative aufgezählt hat. Das ist zum Beispiel deutlich geworden, als die Mauer fiel und die in den neuen Bundesländern dachten viele Christen dann, oh, das wird jetzt eine Renaissance des Glaubens in den neuen Bundesländern geben. Aber da haben wir bald gemerkt, dass die Menschen so massiv nichts mehr von Gott gehört haben, dass für sie das oft gar nicht in Frage kommt. Die sagen einem schlicht und einfach, okay, wenn du das toll findest, hätte ich nicht gedacht. Ne? Und das andere ist, das ist ein Narrativ, also eine Erzählung, die eigentlich seit über 150 Jahren immer mehr sich verfestigt in unserer Kultur und ja, die letztendlich einen Mythos darstellt, nämlich den Mythos, dass Wissenschaft und Glaube nicht verknüpfbar wäre. Und oft wird das auch nur so ein bisschen rausgeplappert oder man will sich jemanden vom Leib halten und darüber nicht diskutieren. Ich kenne auch Leute, die immer mit diesem Argument kommen, weil sie wissen, sonst könnte es sein, dass sie sich einer unangenehmen Frage stellen müssen, nämlich gibt es einen Gott, vor dem ich mich vielleicht mal verantworten muss. Oftmals ist diese Aussage aber auch einfach eine momentane Aussage. Und vielleicht läuft alles gut im Leben und man braucht diesen Gott gar nicht. Und dann kommen vielleicht Situationen, wo man plötzlich darauf zurückgestoßen wird, oh, wäre vielleicht doch gut, wenn es da jemanden gäbe. Das war in Kürze. Viel mehr gibt es dazu gleich in der Predigt. Aber ich hoffe, dass du demnächst dann jemand sagen kannst, okay, Punkt, Punkt, Punkt. Aber was ganz wichtig ist, dass wir Menschen wegen so einer Aussage nie verurteilen oder uns zurückgestoßen fühlen, weil wir nun über diese Sache anders denken. Ich finde das wichtig, dass wir Menschen, die zweifeln oder die andere Gedanken haben, immer ernst nehmen und nicht einfach so sagen, wie kann der nur? Der will mir meinen Glauben madig machen oder so. Ne? Reicht das?
Ich denke schon. Gut. Dann bin ich gespannt.
Ja, ich auch. Also es gab selten eine Predigt in der letzten Zeit, wo ich so viel noch nachgedacht habe und immer wieder was verändert habe und überlegt habe und hin und her. Und es ist ja eine Predigt in der Reihe Herzenssuche, auch nochmal ein apologetisches Thema, also kann man begründet glauben, darum geht es. Und es geht um diesen scheinbaren Kampf, der zwischen Glaube und Wissenschaft da ist. Und diese Frage, der man oft dann begegnet, wie Mareike das gerade dargestellt hat, und so schnell wird Glaube als unvernünftig dargestellt oder als würde die Wissenschaft gegen den Glauben und umgekehrt stehen. Ich glaube, die allermeisten, die mich kennen, wissen, dass ich ein zutiefst gläubiger Mensch bin, oder? Wen wundert's, wenn man Pastor ist, ne? Ich hoffe, dass ihr das nicht in Zweifel zieht. Und ich würde mich gleichzeitig nicht als wissenschaftskritischer Mensch bezeichnen. Ich beschäftige mich schon mein Leben lang intensivst mit allen möglichen Fragen der Naturwissenschaft, ganz besonders der Astrophysik. Da erzähle ich gleich noch, wo das herkommt. Unterschiedliche Themen. Und ganz so dumm bin ich auch nicht. Aber wie kann das sein, wenn das stimmt, dass vielleicht Glaube nur was für die Dummen ist oder für die, die ihren Verstand abschalten? So kommt das ja manchmal rüber. Ich habe ein Bild mitgebracht. Das ist ein Bild von dem James-Webb-Teleskop, das vor einigen Jahren angefangen hat, richtig gute Bilder zu senden. Viel bessere Bilder als das Hubble-Teleskop, das ja einen Spiegelfehler hatte. Und seitdem dieses James-Webb-Teleskop im All ist, und ihr könnt auf den NASA-Seiten, müsst ihr einfach mal suchen nach Bildern vom James-Webb-Teleskop. Da ist Wahnsinn, was da uns gezeigt wird. Und seitdem dieses Teleskop sendet, habe ich den Eindruck, dass in der Astrophysik zum Beispiel ständig alte Glaubenssätze über Bord geworfen werden und man entdeckt, dass zwar grundsätzlich viele Annahmen der Astrophysik richtig sind, aber trotzdem manche Dinge offensichtlich ganz anders sind, weil dieses Teleskop uns Sachen zeigt, die man vorher nie hat sehen können. Zum Beispiel die These, dass es unmöglich Riesengalaxien gibt, schon ganz früh im Universum. Durch das James-Webb-Teleskop wissen wir, dass Riesengalaxien entgegen der bisherigen Theorie schon sehr früh bei der Entstehung des Universums entstanden sind. Oder die supermassereichen schwarzen Löcher und vieles mehr. Hochinteressant. Wer daran Interesse hat, sucht einfach mal bei YouTube unter Terra X. Harald Lesch kann ich nur empfehlen. Sehr gute Videos zu wissenschaftlichen Themen aller Art. Und nebenbei hat Harald Lesch als ein wirklich fundiert argumentierender Wissenschaftler auch etwas über seinen Glauben und über den Glauben mit veröffentlicht. Aber ich habe gerade gesagt, die Astrophysik hat was ganz Besonderes für mich. Das hängt mit meinem Vater zusammen, der war so ein Hobby-Astronom, der hatte so ein riesen Spiegelteleskop und da guckte er in die Sterne und konnte mir ganz viel erklären von dem, was ich da oben sehe, was man mit dem normalen Auge gar nicht mehr sehen konnte. Und ich weiß, dass ich manchmal als kleiner Bub, wir hatten eine Gärtnerei, vorne das Wohnhaus, dahinter Gewächshäuser und ganz hinten dran war ein großes Freiland. Und Teile dieses Freilands waren nicht immer bebaut. Und manchmal, wenn die Nächte klar waren, habe ich da gelegen und habe in den Himmel geschaut. Und habe geschaut, die Sterne. Und habe überlegt, was ich schon wusste, wie lange dieses Licht dieses Sterns jetzt unterwegs war, bis es auf mein Auge treffen konnte. Und dass es vielleicht diesen Stern schon gar nicht mehr gibt, dass der vielleicht seit Millionen Jahren schon erloschen ist. Und man vielleicht in den nächsten Wochen oder Monaten sehen wird, wie er erlischt. All diese Dinge haben mich immer fasziniert. Und ganz ehrlich, manchmal, wenn ich da lag, dachte ich, jetzt muss ich aufhören nachzudenken, weil sonst platzt mir der Kopf. Das sind Dimensionen, die sind einfach unvorstellbar, oder? Und das mag auch für manche andere sein, dass wenn sie hören, dass wir Christen glauben, dass Gott der Schöpfer ist, dass sie auch denken, Wahnsinn, was haben wir da gerade gesungen? Er hat die Sterne ins All geworfen, das ist natürlich ein Bild, ne? Aber dass es einen Gott gibt, der so mächtig sein könnte, dass er selbst das Weltall geschaffen hat und nicht irgendwelche Aliens, die hier auf der Erde das Leben gestartet und gestaltet haben. Nein, es soll einen Gott geben, sagt die Bibel, der alles geschaffen hat, dessen Wort schafft. Ich kann das verstehen, dass manche Menschen sagen, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und wenn das stimmen würde, wäre dieser Gott ja sowas von mächtig und groß, das kann doch gar nicht sein. Und dann beten die den auch noch als Vater an und sagen, Vati, Papi, Abba, zu diesem Gott. Kommen wir zu dem Mythos, der eigentlich uns erstmal ein bisschen beschäftigen muss. Wer denkt, glaubt nicht und wer glaubt, denkt nicht. Kennt ihr das? So ungefähr ein bisschen anders wie deine Frage am Anfang. Ich muss sagen, das Denken und Staunen, das gehört schon immer zu mir. Und zum Denken und Staunen kam irgendwann dieser tiefe Glaube hinzu und er brachte mich noch viel mehr zum Staunen. Von daher, dieser Satz war irgendwann in meinem Leben für mich erledigt. Er war ein Mythos, aber hatte nichts mit richtigem Denken zu tun. Wir werden das nachher noch merken. Aber woher kommt das? Dass manche Leute denken, wenn man die Kirche betritt, dann muss man den Verstand am Eingang abgeben. Vielleicht, weil wir in unseren Kreisen manchmal auf zu billige Art und Weise Glaube und Wissenschaft versuchen zusammenzubringen. Wir werden uns das nachher noch angucken. Das musst du einfach nur glauben. Alle, die bei mir im biblischen Unterricht waren oder sich hoffentlich auch an ihren biblischen Unterricht erinnern. Ich habe sowas nie gesagt zu den Kids. Und wenn doch, dann kommt zu mir und sagt, Detlef, das stimmt nicht. Von mir werdet ihr auch in der Predigt oder im Gespräch nie diesen Satz hören, das musst du einfach nur glauben. Und ich habe es ja gerade Mareike auch gesagt, es ist legitim zu zweifeln und wir sollten Zweifel und solche Gedanken ernst nehmen. Glaube hat nichts damit zu tun, das Gehirn auszuschalten und einfach nur zu glauben, das Denken auszuschalten. Zweifeln ist nicht erlaubt. Zweifeln gehört zutiefst zu unserem Glauben dazu. Und ja, auch vielleicht die Zweifel, wie kann das denn sein, dass Gott das alles geschaffen hat? Wer sowas sagt, dass Glaube und Denken irgendwie nicht zusammenpassen und Gott und die Wissenschaft nicht zusammenpassen oder dass die Wissenschaft den Glauben längst überholt hat und unnötig gemacht hat, der hat was Entscheidendes nicht verstanden. Und das möchte ich euch deutlich machen an dieser tollen Torte. Ich liebe Torten. Torten sind einfach lecker, oder? Was denkt ihr, die naturwissenschaftliche Aussage, wenn eine Laboranalyse stattfinden wird, ich habe hier nicht alles aufgezählt, das war mir zu mühsam, ne? Die Laboranalyse einer Torte wird ergeben, so und so viele Bestandteile, Backpulver und eine gewisse Temperatur und dann entsteht eine Torte, richtig? Der Chemiker hat eine gute Arbeit gemacht. Oder auch der oder die, wo das Rezept für diese Torte erfunden hat. Soll ich euch was verraten? Ich will seit längerer Zeit übrigens mal eine Schwarzwälder Kirschtorte mir selber machen, das klingt komisch, ne? Ich esse die so gerne. Und bevor ich immer warte, dass mir die jemand macht, habe ich mir vorgenommen, die selber zu machen. Habe auch schon ein tolles Rezept. Und dann kann es losgehen. Und dann werde ich lernen und vielleicht das Rezept ein bisschen variieren. Aber es wird immer irgendwie bestimmte grundlegende Schritte haben, die dazu führen, dass eine Schwarzwälder Kirschtorte entsteht. Und das ist ein Teil der Wissenschaft, dass sie untersucht, wie etwas beschaffen ist und dass sie untersucht, ob etwas wiederholbar, reproduzierbar ist. Das ist ein ganz wichtiger Anfang der Wissenschaft gewesen, zu untersuchen, aus was etwas besteht und ob es wiederholbar ist, ob es gewisse Gesetzmäßigkeiten, die man vielleicht auch noch mathematisch darstellen konnte, gibt. Was diese Wissenschaft nicht beantwortet, ist die nächste Frage. Die Frage nach dem Urheber und zum Sinn. Und bei einer Torte mag euch das jetzt ein bisschen schräg vorkommen, aber wäre doch eine wichtige Frage, oder? Warum steht eines Tages so eine leckere Torte vor dir? Still und heimlich hoffe ich ja jetzt drauf, dass ich irgendwann eine Schwarzwälder Kirschtorte, nachdem ihr das gehört habt, vor mich stellt. Spaß, müsst ihr nicht. Aber wenn es so wäre, die Frage nach dem Sinn und die Frage nach dem Wer wird wissenschaftlich nicht so einfach beantwortbar sein, oder? Eine mögliche Antwort könnte es sein, deine Oma hat sie aus Liebe zu dir für deinen Geburtstag gebacken, oder? Kann die Wissenschaft das ergründen? Die Frage nach dem Warum, nach dem Sinn, wer das gemacht hat? Wissenschaft kann uns sehr viel über das Wie zeigen, aber überhaupt nichts über den Sinn der Sache und über den Urheber. Manchmal sitze ich in meinem Wohnzimmer und wir haben da so eine Dauervögel- und mittlerweile auch Eichhörnchen-Futterstelle. Das ist faszinierend. Ich liebe das, die Vögel zu beobachten. Kann mir einer erklären, oder kann die Evolution mir das erklären, warum so viele Vögel so unterschiedlich sind? Nachts singt manchmal eine Singdrossel, nicht? Das habt ihr schon mal gehört, wie wunderschön die singt? Oder eine Nachtigall hatten wir auch schon da. Wie sie herumfliegen, wie sie ihren Spaß auch haben, auch die Eichhörnchen, wie sie manchmal durch unseren Garten tollen, wenn sie sich nicht an unserem Futter den Bauch schon viel zu dick gefressen haben. Meine Schwiegermutter sagt, unsere Vögel wären zu dick und die Eichhörnchen auch. Warum gibt es Musik, Kunst? Ja, ich habe mich auch schon gefragt, wenn das Nachbarskind Violine lernt, warum es Musik geben muss und hat den Impuls zur Ölkanne zu greifen. Aber grundsätzlich ist doch Musik, wenn sie erst mal gelernt ist, etwas Wunderschönes. Wie genial ist das, wenn so ein Komponist eine Sinfonie aufs Papier gebracht hat, das einstudiert. Warum gibt es das? Das ist eine Frage, die uns wissenschaftlich nicht erklärt werden kann. Und da ist es ganz wichtig, vielleicht noch mal einen Erklärungsansatz, den ich immer sehr gerne gebrauche. Das sind zwei Wege, die uns hier begegnen. Der erste Weg ist sozusagen das Buch der Natur. Gott spricht zu uns in zwei Arten, auf zwei Wegen. Er spricht zu uns, und das schreibt Paulus auch sehr deutlich im Römerbrief, er spricht zu uns durch die Natur, durch das Wunder der Natur, durch das Wunder der Schöpfung. Das ist das erste Buch, das Buch sozusagen der Natur. Die Wissenschaft eröffnet uns den Zugang dazu. Und das zweite Buch ist wirklich ein Buch, nämlich das ist das Buch der Schrift. Das, was wir Theologen erforschen, was ihr lest. Und beide Wege sind wichtig, um zu erfahren, wer dieser Gott ist und ins Staunen zu geraten. Die Wissenschaft erklärt uns den Mechanismus, sie erklärt uns, wie funktioniert die Welt und immer mal wieder, wie beim James-Webb-Teleskop oder in der Quantenphysik, überholt sich die Wissenschaft selbst und merkt, okay, wir müssen nochmal neu denken. Ein fortschreitender Prozess, aber zu allen Jahrhunderten konnte der Mensch durch das Beobachten der Natur einfach ins Staunen kommen. Ich habe diese tollen Filme da, wo man in den sozusagen unter die Grasnarbe geht. Oder den Film über das Weltall, immer wieder gerne im BU gezeigt. Oder den Flug der Vögel, wie sie gesteuert durch was auch immer, Magnetismus und andere Faktoren, ihren Weg finden. Der Glaube nimmt das wahr und staunt darüber, wenn er denn offen ist für einen Gott, der ihm da etwas zeigen will. Der Glaube nimmt diese Wissenschaft und staunt. Aber der Glaube fragt, warum gibt es das? Und wer steht eigentlich dahinter? Es gibt einen grundsätzlichen Fehler. Man nennt es den Kategorienfehler. Wenn man Glaube und Wissenschaft unsauber vermischt und zusammendenkt, im Sinne von verschmelzen oder wir müssen doch die Bibel und die Wissenschaft zusammenbringen, dann lauern da ein paar Fallstricke. Und ich kann immer wieder nur davor warnen. In der Philosophie nennt man das einen sogenannten Kategorienfehler. Also das Vermengen von Dingen, die sich auf völlig unterschiedlichen Ebenen abspielen. Das ist zum Beispiel die Sackgasse, Gott als Lückenbüßer zu nehmen. Immer wenn die Wissenschaft wieder einen Schritt weiter gekommen war und erklären konnte, was man vorher nicht erklären konnte, wurde sozusagen bei diesem Modell Gott aus dem Ganzen rausgedrängt. Und das ist ein ganz gefährlicher Weg, weil letztendlich kommt man vielleicht irgendwann an die Stelle, wo man Gott nicht mehr braucht. Eine Falle ist auch, die Bibel als verkapptes Lehrbuch zu nehmen. Und dann versucht man manchmal, müsst ihr bei Videos bei YouTube mal gucken, was da für verrückte Geschichten gibt, was Christen da manchmal von sich geben. Das ist einfach nur hanebüchend und ist vielleicht auch ein Schock für viele denkende Menschen, dass sie sagen, wie kann man denn auf die Idee kommen, die Bibel als verkapptes Lehrbuch der Biologie, der Chemie oder überhaupt der Wissenschaft irgendwie zu nehmen und da was reinzubringen, was eigentlich gar nicht da steht. Stellt euch mal vor, bei der Entstehung der Bibel hätte Gott schon dafür gesorgt, dass heutige Menschen dort schon die Quantenphysik drin finden. Da hätte Mose vielleicht dumm geguckt, oder? Oder König David. Selbst Salomo mit seiner Weisheit hätte, glaube ich, mit der Quantenphysik nichts anfangen können. Wir heute schon, wenn ich mir ganz viel Mühe gebe, verstehe ich so ein bisschen was davon. Wie soll die Bibel uns wissenschaftlich über Jahrtausende begleiten und immer wahr sein in wissenschaftlichen Fragen? Das kann vom Prinzip her schon gar nicht gehen. Und von einem Bischof stammt das Wort, die Bibel will uns nicht sagen, wie der Himmel funktioniert, sondern wie wir in den Himmel kommen. Und dieses Problem der Kategorienfehler verwechselt einfach den Akteur und den Prozess. Der Akteur im Hintergrund ist Gott. Die Prozesse, die in dieser Welt wissenschaftlich untersuchbar, wiederholbar und immer weiter fortschreitend untersucht werden können, das ist das, was Gott geschaffen hat. Die Wissenschaft beschreibt den Prozess. Der Glaube kennt den Akteur. Niemand wird, wenn er sein Smartphone nimmt und auseinandernimmt und untersucht und genau verstanden hat, dann, okay, machen wir nicht beim Smartphone, nehmen wir es ein bisschen einfacher. Ich glaube, da kommen wir an die Grenzen, das auseinanderzunehmen und zu verstehen, wie es funktioniert. Aber niemand wird, wenn er irgendein Gerät auseinandernimmt, nehmen wir ein altes Auto, meinen alten Benz. Wenn ich den auseinandernehme und ich bin einigermaßen clever, werde ich nachher verstehen, wie dieses Auto funktioniert, oder? Kann man. Zumindest bei einem Benz, vielleicht nicht bei einem Smartphone. Und dann zu denken, ja schaust du mal, habe ich doch immer gewusst, wie das funktioniert. Und jetzt zu schlussfolgern darauf, dass es niemanden gegeben hat, der diesen Benz erfunden hat, wäre doch fatal, oder? Es wird doch offensichtlich bei der Untersuchung vieler Dinge, es muss jemand geben, der sich Gedanken gemacht hat und das geschaffen hat. Wie bei dem Beispiel der Torte. Also Prozess und Akteur nicht zu vermengen, ist wichtig. Die beiden Wege, wie Gott sich offenbart, nicht zu vermengen, ist wichtig. Und es ist insofern auch wichtig, als dass die Bibel uns einen Gott schildert und den Gott in der Natur entmystifiziert. Ganz viele Völker der Welt suchen Gott oder Götter in der Natur. Die Ägypter, die Inkas, nordamerikanische Stämme, Kelten, Germanen, selbst im heutigen japanischen Shintoismus ist Gott auch in der Natur. Oder man hat sogar die Sonne oder den Mond oder irgendwelche Natur, Phänomene angebetet. Ganz anders in der Bibel. Ganz anders bei den Juden und dem, was vor ihnen geschah. Ganz anders eigentlich auch bei den drei Buchreligionen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, 1. Mose 1, Vers 1. Wenn die Wissenschaft uns den Prozess erklärt und immer weiterkommt darin, erzählt uns die Bibel, wer am Anfang war. Wer ist der Akteur? Und sie ist insofern wichtig, als dass sie uns erzählt, dass alles durch Gott, durch ihn und zu ihm geschaffen ist. Alles besteht in ihm, in Kolosser 1, Vers 16 bis 17 auch übertragbar auf Jesus, der am Anfang dabei war, als die Welt geschaffen wurde. Die Naturgesetze funktionieren, sagt uns die Bibel, weil Gott diese Natur geschaffen hat, aber weil er auch der Erhalter dieser Natur ist. Weil er treu ist, weil er rational ist. Warum gibt es die Naturgesetze? Weil wir einen Gott haben, der rational ist. Der Gesetzmäßigkeiten in der Natur implementiert hat, wo man nur staunen kann. Neulich hatte ich eine fette Venenentzündung nach einer Blutentnahme, alles war blau. Ja, Pech gehabt, Detlef, du hast nicht lang genug draufgedrückt. Wenn du einen Blutverdünner nimmst, dann ist das so, dass man länger drücken muss. Die Blutgerinnung, ein Wunder par excellence. Zig Faktoren müssen miteinander genau im Zusammenspiel funktionieren. Ansonsten verblutest du oder kriegst eine Thrombose. Der Wahnsinn. Was habe ich gestaunt, als ich als Krankenpflegeschüler auch mal in die Pathologie in Gießen an der Uniklinik durfte. Wenn man da die Leichen sieht und diese Feinheiten des Körpers entdeckt. So ein Geschenk, das als Pflegeschüler mal zu sehen. Was für ein Meisterwerk, der menschliche Körper. Aber es geht ja viel mehr über das noch viel mehr hinaus. Warum können wir überhaupt Wissenschaft betreiben? Wir können sie betreiben, weil das Universum kein Zufall ist, sondern weil es die mathematische Handschrift Gottes trägt. Vor einigen Jahren oder Jahrzehnten schon gab es einen Film, Der privilegierte Planet. Und da behaupteten Wissenschaftler auch in dem Buch, das dem vorausging, dass das ganze Universum und alles, was wir sehen und erforschen können, nur deshalb möglich ist zu erforschen, weil es präzise daraufhin angelegt worden ist. Wenn diese Erde nur etwas weiter an der Sonne wäre oder etwas weiter weg von ihr, könnte hier kein Leben entstehen. Wenn wir nicht genau in dieser Galaxie leben würden, würden wir gar nicht über unsere Galaxie hinausschauen können. Und die Autoren fälschlicherweise dann als christliche Kreationisten beschimpft, das sind nämlich größtenteils überhaupt keine Christen. Noch nicht mal alles sind gläubige Leute. In Amerika gibt es Menschen, die aufgrund ihrer Forschung und ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit irgendwann sich gefragt haben, kann das wirklich sich alles aus sich selbst heraus entwickelt haben? Man nennt sie Kreationisten. Und na klar, dass gerade auch die Christen, die gerne immer einen Beweis dafür haben wollen, dass es Gott gibt und dass er der Schöpfer ist, auf diese Spur aufgesprungen sind. Und manchmal ist es auch recht peinlich, wie sie das tun. Aber nur ein Bild. Die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Planeten gibt mit den Bedingungen, wie wir sie hier haben, und dass wir auch noch wissenschaftliche Erkenntnisse finden können, dadurch, dass unser Sonnensystem und unsere Position im All so ist, wie sie ist, das stellen die dann dar, ist sowas von gering, eine so hohe Unwahrscheinlichkeit sozusagen, dass einer bracht das auf den Satz, das Ganze ist so präzise, als müsse man ein Gewehr auf ein 1-Cent-Stück am Ende des beobachtbaren Universums abschießen und genau treffen. Eine Wahrscheinlichkeit, dass das durch Zufall entstanden ist, die nahezu unmöglich ist. Hochinteressant, während in Deutschland immer noch fleißig geschimpft wird auf die christlichen Kreationisten, gibt es in Amerika deutlich mehr von denen, und es sind nicht alles gläubige religiöse Leute. Es sind Leute, die manchmal entdeckt haben und für sich die Frage sich gestellt haben, kann das denn alles wirklich aus sich selbst entstehen? Für uns Christen kommt ein Gedanke dazu, nämlich der Glaube. Die Bibel sagt sehr klar, dass wir, wenn wir offen sind für Gott, dass wir die Welt durch Gottes Wort und durch seine Offenbarung verstehen lernen. Und von Werner Heisenberg, einer der bedeutendsten deutschen Physiker des 20. Jahrhunderts, einer der Hauptbegründer auch der Quantenphysik, also dieser Physik von den kleinsten Teilchen. Von Werner Heisenberg stammt der Satz: Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Wir werden gleich noch darauf kommen, warum das so ist. Aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Er sagt sozusagen, je tiefer wir in die Materie eintauchen als Wissenschaftler, umso mehr kommen wir ins Staunen, umso mehr können wir uns nicht mehr vorstellen, dass dahinter niemand ist, der das geschaffen hat. Heisenbergs Unschärferelation 1927, wo es um die Welt der Atome und die Grenze der Messbarkeit geht, das Universum ist im Kleinsten nicht wie ein präzises Uhrwerk, sondern basiert auf Wahrscheinlichkeiten. Das ist höhere Physik, die nur noch zum Staunen bringt. Und das ist etwas, was viele gerne ausblenden und was man Menschen, mit denen man spricht, durchaus auch sagen darf. Dass es Menschen gibt wie Heisenberg oder sogar noch vor ihm Menschen wie Isaac Newton oder Johannes Kepler und viele mehr Wissenschaftler, die eigentlich grundlegende Dinge für die moderne Wissenschaft gefunden haben, dass das gläubige Menschen waren. Es gibt viele bedeutende Wissenschaftler. Gebt mal ein, sucht mal mit der KI danach, welche Wissenschaftler gläubige Christen waren. Da werdet ihr staunen, wer das alles war. Und ihr werdet nicht nur Heisenberg, Newton und Johannes Kepler hier finden. Newton sagt, dieses eleganteste System konnte nur aus dem Ratschluss eines intelligenten Wesens hervorgehen. Für ihn war das ganz normal, dass das, was er fand, ihn auf Gott hinwies. Oder Johannes Kepler, Wissenschaft ist das Nachdenken der Gedanken Gottes. Wahnsinn heutzutage. DNA-Forscher, die nicht mehr an den Zufall glauben wollen, wie Dean Kenyon oder Anthony Flew. Es ist faszinierend, was man da findet, wie viele Wissenschaftler es gibt, die durch ihre Wissenschaft, wenn nicht zu Gott, zumindest darauf gestoßen sind, dass es eine Kraft, eine Macht geben muss, die hinter all dem steht. Von Newton erzählt man sich eine Begegnung, wie ein Mann in sein Büro kam und auf seinem Tisch stand so ein wahnsinnsmechanisches Modell von unserem Sonnensystem, ein faszinierendes Modell. Und wie der Gast bei ihm sagte, was ist denn das für ein Meisterwerk? Wer hat dieses wunderbare Modell gebaut? Und Newton antwortete ihm völlig gelassen und ohne aufzuschauen, niemand. Und der Freund schüttelt den Kopf und sagt, das kannst du mir nicht erzählen, das muss doch jemand gebaut haben, oder? Mach keine Witze, natürlich hat das jemand gebaut. Sag mir einfach, wer der geniale Handwerker ist. Und Newton blieb ernst, legte seine Arbeit beiseite, erwiderte, ich mache keine Witze, niemand hat es gebaut. Es ist einfach so entstanden, ein paar Atome, Metallteile zusammengestoßen und jetzt steht plötzlich dieses Modell genau auf meinem Tisch. Und da wurde der Freund langsam ungeduldig und ärgerte sich. Du betrachtest diese kleine plumpe Spielzeug, das glaubst du denn nicht wirklich selber. Und da blickte Newton, ob es so war, ist vielleicht auch eine Anekdote, seinem Freund direkt in die Augen und sagte, du betrachtest dieses kleine plumpe Spielzeug, das ja nur eine schwache Kopie unseres echten gewaltigen Sonnensystems ist und bist felsenfest davon überzeugt, dass das jemand gebaut hat, dass es einen intelligenten Konstrukteur gab, aber das große Universum, dass da Gott am Werk war, das bezweifelst du, das ergibt keinen Sinn, oder? Interessante Geschichte, ob sie stimmt, ich weiß es nicht. Viele andere Wissenschaftler, Albert Einstein, Wissenschaft ohne Religion ist lahm. Er glaubte nicht an einen persönlichen Gott, aber für ihn war klar, Religion gehört dazu. Religion ohne Wissenschaft, sagt er aber auch, ist blind. Von ihm stammt der Satz, Gott würfelt nicht. Er setzte sich auseinander mit der Quantenphysik, wo der Zufall plötzlich eine Rolle spielte und Dinge nicht eindeutig vorherbestimmbar waren. Und das wollte er nicht. Er sagte, Gott würfelt nicht. Also auch er ging offensichtlich von etwas oder jemandem aus. Max Planck, der Begründer der Quantentheorie, ein schönes Beispiel für die zwei Bücher auch. Ne? Für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang, für die Wissenschaft am Ende. Interessante Aussage, oder? Wie war das noch? Welche Frage stand am Anfang unseres Gottesdienstes? Ein wissenschaftlich denkender Mensch kann sich doch nicht mit Gott beschäftigen. Dann waren diese ganzen Wissenschaftler und viele, die ich noch nicht aufgezählt habe, offensichtlich nicht ganz normal, oder? Die Geschichte der Wissenschaft bezeugt uns etwas anderes. Die Männer, die die moderne Wissenschaft erst möglich gemacht haben, waren oft zutiefst gläubige Menschen. Und sie haben trotz ihres Glaubens Wissenschaft betrieben. Oder gerade wegen ihres Glaubens. Weil sie einen logischen Schöpfer darin fanden, einen, der all das geschaffen hat und möglich macht. Für sie war Wissenschaft oft wie eine Art Anbetung, wie eine Offenbarung von Gott, ein Staunen. Und ich habe mich an der Stelle gefragt, warum es dann heute so viele letztendlich gebildete Menschen gibt, die behaupten, die Wissenschaft und Gott wären nicht miteinander vereinbar. Oder die Wissenschaft habe Gott überflüssig gemacht. Das sind ja nicht nur dumme Leute, sage ich jetzt mal, die in der Schule nicht lange durchgehalten haben oder nicht aufgepasst haben. Das sind ja auch intelligente Leute. Und ich glaube, es liegt oft an dem, was ich vorhin gesagt habe, an so einer Grundsatzentscheidung am Anfang, woraus immer die auch gespeist ist. Da sitzt an tief sitzenden Denkmustern, Prägungen und auch manchmal an den Christen und den Kirchen, wenn da so ein billiges biblisches, biologisches, naturwissenschaftliches Gemisch bei rauskommt, das einfach jeden nur erschaudern lässt, der ein bisschen um Wissenschaft weiß. Ein Grund ist das Verwechseln von Methode und Weltanschauung. Naturwissenschaft ist die Methode. Der Glaube ist die Weltanschauung dahinter. Wenn ich aus der Wissenschaft, aus der Methode eine alles umfassende Erklärung für alles mache, dann falle ich vom Pferd. Der Satz, nur was wissenschaftlich bewiesen werden kann, ist wahr, lässt sich überhaupt nicht wissenschaftlich beweisen, oder? Das ist einfach logisch unmöglich. Es ist kein wissenschaftlicher Satz, sondern ein philosophischer Vorbehalt. Das ist nicht Wissenschaft, weil es einfach nicht beweisbar ist. Intelligente Menschen rutschen da oft unbemerkt rein und meinen, das klingt klug. Das klingt klug. Es klingt nicht mehr klug, in der heutigen Zeit zu sagen, du, ich glaube an einen Schöpfergott. Ich glaube an einen Gott, der uns in der Bibel beschrieben wird als einer, der die Welt geschaffen hat. Der uns an die Spitze dieser Schöpfung gesetzt hat, ein Schöpfungsbericht oder mitten rein. Ich glaube an einen Gott, der durch sein Wort schaffen kann. Für mich übrigens überhaupt keine Frage, ob das in 5, 6, 7 oder wie vielen Tagen oder wie viel Zeiträumen entstanden ist. Dieser Gott kann durch sein Wort schaffen. Er spricht und es geschieht. Ich muss das nicht erklären können oder verstehen können, wie lange er für das Weltall oder für die Welt oder für uns gebraucht hat. Aber die Bibel sagt uns, er hat uns geschaffen, er hat uns gewollt und immer wieder diese Qualitätsaussage und es war gut und beim Menschen sehr gut. Da bin ich mir manchmal nicht so sicher. Und ich glaube, manchmal ist es auch dieser Erfolgsrausch der modernen Wissenschaft, wenn man überlegt, was wir heute wissen, vor 100 Jahren. Das ist ein Wahnsinn, wie die Wissenschaft sich weiterentwickelt hat. Undenkbare Modelle, Dinge, die man kaum als Normalsterblicher erklären kann. Quantenphysik, boah, krass. Sicherlich spielen auch die immer wieder wiederholten Narrative eine Rolle. Ich habe vorhin ja darauf so geantwortet. Das sind Geschichten, die oft geboren sind aus einer Gegnerschaft auch zur Kirche, weil man Gott vielleicht auch überflüssig machen will. Und letztendlich ist auch die Kirche manchmal, die diesen Gott darstellt als einen Gott, mit dem man lieber nichts zu tun haben will. Oder einen alten Papa, der auf der Wolke sitzt. Und an so einen Gott wollen manche Menschen auch einfach nicht glauben. Und das kann ich ihnen nicht verdenken. Gerade im Zusammenhang mit falschen Gottesbildern entscheiden sich Menschen manchmal, an diesen Gott will ich nicht glauben. Gerade durch falsche christliche Erziehung und ein falsches Gottesbild, was damit auch transportiert wird, gibt es immer wieder Menschen, und ich habe oft schon in der Seelsorge auch mit Menschen zusammengesessen, die einfach entschieden haben, nein, an diesen Gott möchte ich nicht glauben. An diesen Gott, für den stellvertretend mein Vater stand, der mich unbarmherzig verprügelt hat, an den will ich nicht glauben. An diesen Gott, der immer nur Druck macht, Wer mich antreibt, will ich nicht glauben. Und viele andere zutiefst nachvollziehbare Entscheidungen, die Menschen treffen, weil sie gar nicht mehr dafür offen sein wollen. Und dann muss ich es mir begründen. Und dann ist dieser Narrativ von Glaube und Wissenschaft ist noch nicht vereinbar. Die Wissenschaft hat längst den Glauben überholt. Dann ist er natürlich willkommen. Der Philosoph Thomas Nagel, selbst ein Atheist, hat einmal sehr ehrlich zugegeben, dass es auch eine so eine existenzielle Komponente gibt. Er schrieb sinngemäß, ich will gar nicht, dass es einen Gott gibt. Ich möchte nicht, dass das Universum so beschaffen ist, dass es einen Gott gibt. Ich will es einfach nicht. Ich will es auch einfach nicht, dass es einen Gott gibt, vor dem ich mich mal verantworten muss. Selbst wenn wir ein gutes Gottesbild transportieren, vom Kindergottesdienst bis in den sonntäglichen Gottesdienst, ist es ja immer noch am Ende diese Frage wieder, wenn ich einmal vor Gott stehe, dann muss ich mich verantworten. Aber wer dabei hängen bleibt, hat eigentlich nichts davon verstanden, was das Evangelium uns erzählt. Denn das Evangelium ist das Evangelium von einem Gott, der voller Gnade und Liebe ist. Denn Jesus Christus Mensch wird, weil er uns so liebt. Und ich befürchte, oft ist das den Menschen nicht richtig erzählt worden oder sie haben es nicht richtig verstehen wollen oder können. Denn nur wer das kapiert, ist auch offen für einen Gott, bei dem es immer noch etwas Neues zu entdecken gibt. Offen für die Gnade und Liebe Gottes. Unser Thema ist ja Herzenssuche, ne? Und wenn ich in meinem Herzen die Frage habe, bin ich nur ein biologischer Zufall oder gewollt, macht das einen Riesenunterschied. Ich glaube gar nicht, wie oft auch in der Seelsorge Gespräche mit Menschen hatte, die in ihrer Kindheit oder wenn der Papa sie verlassen hat oder die Mama das Gefühl hat, nicht gewollt zu sein. Eigentlich warst du ein Fehler, du warst nicht geplant. So ein Satz kann manchmal Fürchterliches in Menschen auslösen. Bin ich jetzt ein Zufall oder bin ich gewollt? Die Wissenschaft ohne Gott will uns erzählen, du bist ein Zufall. Okay. Die Bibel erzählt uns, du bist gewollt. Und ganz besonders wichtig wird das, wenn die Biologie versagt. Was kommt denn nach dem Tod? Was kommt dann? Was tröstet, wenn ich durch tiefe Täler gehen muss? Ein Es tröstet nicht. Wir brauchen, und das ist die Aufgabe des Glaubens und der Religion, wir brauchen ein Du, weil wir auf dieses Du, auf den Schöpfer hin angelegt sind, erzählt uns die Bibel am Anfang. Gerade junge Menschen, mache ich immer wieder die Erfahrung, ob in meiner Zeit damals oder hier, das, was Missionswissenschaftler uns auch sagen, gerade junge Menschen fragen nach dieser Dimension, was gibt meinem Leben eigentlich Sinn? Sie suchen nach diesem Du. Und wisst ihr, wer noch nach diesem Du sucht? Alte Menschen. Auch hier erlebe ich, dass gerade Menschen, wenn sie älter sind, sich fragen, okay, das Ende meines Lebens steht bevor. Hat das alles Sinn gemacht? Wie gehe ich mit der Schuld um, die ich auf mich geladen habe? Und reicht das, wenn ich, falls es einen Gott gibt, einmal vor ihm stehe? Junge Menschen, alte Menschen waren bisher immer die, die ganz besonders offen fürs Evangelium sind und mittlerweile viel mehr als je zuvor Menschen mitten im Leben. Menschen, die erleben, wie etwas in ihrem Leben schief geht, wie etwas zerbricht, solange alles gut geht. Ist alles okay, aber was, wenn, das war zu schön. So, was, wenn das Leben zerbricht? Was, wenn wir in Krisen stecken? Unsere Konsumgesellschaft, und das ist ja das Fatale, ne? Wir leben in der freien westlichen Demokratie, Religionsfreiheit, aber durch den Wirtschaftsaufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir ja eine Zeit hinter uns mit Konsum und Wohlstand und Sinnstiftung in allen möglichen, besonders in unserem Erfolg. Und die Menschen sind selbstgenügsam geworden wie nie zuvor. Wozu brauchen wir da Gott, wenn alles läuft, oder? Für das Überleben jedenfalls, wenn alles läuft, brauche ich doch Gott nicht. Da kommt dann diese Erfahrung, die ich vorhin schon angerissen habe, das Phänomen neue Bundesländer. Man hat da übrigens einen Fachbegriff für Apatheismus, eine Mischung aus Apathie, Gleichgültigkeit und Atheismus. Der Atheist kämpft noch. Der Apatheist, der hat das Problem elegant gelöst. Er sagt einfach, ja, wenn das für dich so wichtig ist und schön ist, ne? Ich brauche das nicht. Es läuft ja alles. Aber dann kommen die Situationen, wo die eigenen Pläne schiefgehen, wo Krankheit reingrätscht, wo die Ehe kaputt geht, wo die Kinder vielleicht, ach, ihr wisst das alle, was es alles für Situationen geben kann, wo das Leben und alle guten Pläne scheitern. Und dann, wenn nichts mehr passt, nichts mehr funktioniert, wenn wir zunehmend in einer Welt leben, die den Menschen Angst macht, kleine Kinder, Grundschulkinder haben Angst vor dem Krieg. Sie haben Angst vor dem, was in dieser Welt geschieht. Pandemie, Krieg, Politik. Das ist eine scheinbar unendliche Folge von Dingen, die uns in den letzten Jahren verunsichern. Und gerade junge Menschen haben riesige Fragen dazu. Sie suchen nach Halt, sie suchen nach dem Du, das Gott für sie sein will. Und das in einer Gesellschaft, wo der Glaube weitgehend privatisiert worden ist und man da auch als Christ oftmals nicht mehr darüber spricht. Und in einer Gesellschaft, wo der Glaube Privatsache ist und wo Wahrheit was Individuelles geworden ist, okay, wenn das für dich wahr ist, und man den Diskussionen darüber, was wahr ist oder nicht wahr ist, aus dem Weg geht, wo finden junge Menschen heute Orientierung? Ich glaube, dass wir Christen, dass Gemeinden dafür eine Antwort haben. Und da komme ich wieder zu einem der Lieblingstexte in der Bibel, Johannes 14, Vers 8 bis 9. Diese Begegnung, wo Philippus zu Jesus sagt, Herr, zeige uns den Vater, das genügt uns. Die Sehnsucht aller Religion, ein Du, ein Gegenüber zu haben. Jesus antwortete ihm, jetzt bin ich schon so lange bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da verlangen, zeige uns den Vater. Diese Kernbegebenheit des Neuen Testaments, sie geht um den Kern aller Religiosität. Es geht um den Kern aller Menschen, die auf der Suche sind. Und es gibt davon viel mehr, als es auf der Welt Atheisten oder Apatheisten gibt. Und Philippus sagt zu ihm, zeig, wenn ihr mich seht, seht ihr ihn. Nochmal, die Wissenschaft zeigt uns Gottes Spuren. Wenn wir dafür offen sind, im Mikro genauso wie im Makrokosmos. Aber in Jesus zeigt uns Gott sein Herz, seine Liebe, seine Gnade. Wir schauen in das Herz dessen, der uns gewollt hat. Dieser abstrakte Schöpfergott, aus dessen Nähe die Menschen verschwinden mussten, als sie gegen ihn aufbegehrten, der kommt uns in Christus wieder ganz, ganz nah. Und wer dafür offen ist, in der Natur, in der Wissenschaft, diesen Gott auch zu entdecken, zu staunen, wer dafür offen ist, dass dieser Gott ein persönliches Gegenüber sein will, der wird staunen. Der wird wahnsinnig staunen. So vielleicht, wie ich das oft tun konnte, wenn ich oben auf dem Berg mit meinem Freund stand. Ich schätze und liebe die Wissenschaft. Aber noch mehr schätze ich den, der alles geschaffen hat und über den ich immer wieder nur ins Staunen geraten kann. Ob da auf dem Berg oder hinten bei mir auf der Terrasse. Ich lade dich ein, ins Staunen zu geraten. Wissenschaft und Glauben, das passt zusammen. Das steht nicht gegeneinander, sondern es ist etwas, was sich wunderbar zusammenfassen lässt. Ich bete für uns. Vater im Himmel, hab Dank. Hab Dank, dass wir begründet glauben können, auch wenn es um Wissenschaft geht. Hab Dank, was wir alles heute erfahren und wissen dürfen und wir können nur noch staunen darüber, selbst wenn wir nicht immer alles verstehen. Bewahre uns davor, einfache Antworten zu geben. Lass es uns aushalten, dass wir manchmal auch mit Menschen in Kontakt kommen oder auch selbst solche Menschen sind, die zweifeln oder nicht verstehen. Sprich du zu uns. Du hast uns geschaffen als ein Gegenüber Und wir dürfen darauf vertrauen, dass wenn wir nach dir suchen und bei dir anklopfen, dass du auftun wirst, dass du da bist, dass du zu uns sprichst. Und du kannst auch durch die Wunder der Natur zu uns sprechen. Lass uns, wenn wir jetzt durch die frühlingsgeprägte Natur gehen, lass uns staunen über die Schönheit, die Vielfalt, die du geschenkt hast. Lass uns staunen, wenn wir vor dem Spiegel stehen und in unsere eigenen Augen schauen. Was für ein Wunder, was wir da sehen. Dass wir sehen können, dass wir hören können, dass wir denken können, dass wir überhaupt sind. Was für ein Wunder. Gott lädt dich ein zu staunen. Und er will dir begegnen. Da bin ich mir ganz sicher. Wag es. Amen.